Willkommen zur Physio Coffee Break. Hier sprechen wir über Themen rund um Physiotherapie, Rehabilitation und Fitness. Alles im Rahmen einer kurzen Kaffeepause. Wir hoffen, du bist dadurch gut informiert und kannst die Infos für dich, deine Klienten, deinen Alltag und sportliche Performance anwenden, um noch bessere Ergebnisse hervorzurufen. Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge der Physio Coffee Break. Heute geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema, vor allem für uns Physiotherapeuten, vielleicht auch für andere Heilmittelerbringer. Bin echt gespannt, wo uns das heute alles hinführt, in welche Gebiete der Diskussion. Und wahrscheinlich auch für jemanden, der betroffen ist oder betroffen war von irgendwelchen muskuloskeletalen, also Beschwerden am Bewegungsapparat. Auf Grundlage der Planung bzw. auf der Vorbereitung für diesen heutigen Podcast, für die heutige Folge, haben wir ein Meme konstruiert, was ziemlich cool angekommen ist bei euch. Und das Ganze findest du auf Instagram, auf unseren Seiten. Hier ging es darum, dass eine einzige Physioeinheit genauso wirksam sein kann wie sechs und mehr. Und das ist auch das heutige Thema des Podcasts. Wir bestreben uns, folgende Debatte zu führen. Wir möchten unsere Rehab oder deine Rehab vielleicht auch einfach machen. Das heißt, um folgende Frage einfach mal in den Raum zu stellen: Tun wir Heilmittelerbringer, vor allem auch wir Physiotherapeuten, vielleicht oftmals übertherapieren, zu viel therapieren und vielleicht auch Ressourcen der Gesundheit unnötig verschwenden? Ich habe den Benny bei mir sitzen und ich hoffe, wir können heute die Frage in die eine oder andere Richtung mal ausgiebig beantworten und auch die Studie diskutieren, die wir hier aufgeführt haben. Die findest du wie immer auf unten dann in den Notes. Die Studie heißt One and Done. Und hier ging es eben darum, ob mehrere Physioeinheiten denn tatsächlich gewinnbringender sind für den Patienten oder ob eine einzelne Physioeinheit ausreicht. Benny, servus, guten Tag. Schön, dass du bei mir bist. Ich bin auch froh, dass ich wieder da bin. Hab das ein bisschen vermisst, mit dir zu quatschen. Geht's dir gut soweit? Und wie ist denn deine grundlegende Meinung, bevor wir jetzt einsteigen in das Thema?
Ja, guten Tag, mein Lieber. Find's auch schön, dass du wieder da bist. Aber du wurdest auch relativ gut vertreten durch die Ali.
Habe ich gehört.
Auch die Folge ist, glaube ich, ganz gut angekommen. So zumindest, was mir an Feedback zugetragen wurde.
Das freut mich.
Ja, zum heutigen Thema. Eine mega interessante Arbeit von Dubé und diesen unseren Kollegen. Wir haben sie ja schon mal im Setting des Schulterimpingements gehabt. So ein bisschen angeschnitten, das Thema, dass es gar nicht bei manchen Krankheitsbildern zumindest gar nicht so entscheidend ist, wie viele Sessions man benötigt, um wirklich gute Ergebnisse zu erzielen und daran anschließend eigentlich auch diese Arbeit.
Ja.
Deswegen bin ich mal gespannt, was wir so erörtern werden.
Genau, ich denke, wir erklären vielleicht kurz die Arbeit, die da gemacht wurde. Letztlich hat man muskuloskeletal Disorders genommen, also Beschwerden am Bewegungsapparat, darunter osteoporotische Wirbelfrakturen, Kniearthrose, Rotator Cuff Related Shoulder Pain, also das, was du gerade gesagt hast, das Impingement-Syndrom, akuter Nackenschmerz nach einem Schleudertrauma und chronischer Nackenschmerz nach einem Trauma. Und man hatte eben hier festgestellt, dass Leute, die eben nur einmal in der Physiotherapie waren und eine 60-minütige Dauer einer Behandlung bzw. Beratung, Edukation, Aufklärung über das Krankheitsbild und wie man damit umgeht bzw. Heilungsprogramme mitbekommen haben, dass die genauso gut sind nach 4, 6, 9, 12 Monaten, wie wenn sie mehr als 6 oder bis zu 6 Therapieeinheiten von 60 Minuten hatten. Und das finde ich schon ziemlich aussagekräftig, wobei es natürlich auch einige Limitationen gibt dieser Untersuchung, die wir vielleicht auch noch mehr oder weniger besprechen. Und zeigt uns eben, dass oftmals wahrscheinlich es gar nicht so wichtig ist, dass wir jetzt zum Beispiel oftmals manuelle Therapie bekommen, um unsere Funktion oder Schmerzen zu verbessern oder ein Übungsprogramm unter Supervision durchführen mit einem Physiotherapeuten, damit wir unsere Schmerzen und Funktionen verbessern, sondern dass es vielleicht eher das Wissen darüber ist, das Rückversichern darüber ist, dass es okay ist, weiterzumachen, seinen Alltag durchzuführen und sich vielleicht ein bisschen weniger Gedanken darüber zu machen, um eben gut zurechtzukommen. Und das fand ich dann schon sehr aussagekräftig und ist vielleicht auch für viele Physios oder Leute, die im Heilmittelbereich tätig sind, eine coole Message. Was wir aber auch nicht vergessen dürfen, ist, dass es jetzt 6 Beschwerdebilder sind, die da aufgeführt wurden und natürlich eine Vielzahl nicht aufgeführt wurde. Dass die Personenanzahl jetzt auch nicht immer die größte war und dass auch manche Follow-ups jetzt nicht so lange waren wie andere zum Beispiel. Also wenn man da dann auch ins Detail geht in dieser Untersuchung, findet man natürlich auch einige Limits, was jetzt nicht das Ergebnis meines Erachtens zu doll schmälern sollte, weil es uns natürlich die Möglichkeit gibt, unsere Zeit sehr effizient nutzen zu können, um eben auch anderen, die Beschwerden haben, und oftmals ist ja auch die Debatte, ich bekomme keinen Termin beim Physio oder ich muss die ganze Zeit irgendwelche anderen Sachen machen, bis ich zum Physio komme oder bevor ich da jetzt um den heißen Brei rede, könnten wir unsere Ressourcen nicht vielleicht doch auch dann im gesamten Gesundheitssystem hinsichtlich dessen vielleicht effizienter gestalten? Ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja.
Und siehst auch den Punkt, den ich gerade versucht habe anzufalten, beziehungsweise die Punkte. Und hier denkst du darüber, was wäre dann eigentlich so, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben eine Patientin mit Kniearthrose. Ist es dann tatsächlich so entscheidend, dass sie lange Sicht bei einem Physio ist? Und wann ist es vielleicht eher entscheidend? Wann ist es vielleicht weniger entscheidend?
Das ist ein relativ gutes Beispiel, was du da bringst. Würde ich gerne, wie so vieles mit es kommt, drauf an, beantworten. Natürlich hängt das in erster Linie erstmal an der Persönlichkeit der Patientin, des Patienten. Wie empfänglich ist er überhaupt für eine Methode, die relativ, sag ich mal, ressourcensparend ist? Wie compliant oder wie sehr umsetzfähig ist er in Dingen, die wir innerhalb einer Stunde mit ihm besprechen können? Wie sehr hat er den Drive, aufgrund von einer Stunde sein Verhalten dahingehend zu verändern, dass man gerade im Thema Kniearthrose sich vielleicht ein bisschen aktiver im Alltag betätigt und so. Ja? Darf man auch nicht vergessen, viele, die halt gerade über Kniearthrose oder sowas klagen, sind jetzt nicht mehr die aktivsten aufgrund der Schmerzen.
Ja.
Und wenn wir ihnen quasi einen Rahmen schaffen, in dem sie sich aktiver hier bewegen können, was wir ja machen und was eigentlich unsere Kolleginnen auch machen sollten, dann ist das schon wieder, finde ich zumindest, gerechtfertigend, dass der Herr oder die Dame häufiger kommt, oder? Ich glaube, da würdest du auch mitgehen.
Definitiv. Man hat ja auch versucht, mit diversen Tools das irgendwie herauszufinden, also dieses Start-Tool zum Beispiel, um zu versuchen, die Gruppen so ungefähr unterscheiden zu können, wer benötigt eher mehr Therapie und eher weniger, was aber scheinbar jetzt noch nicht so gelungen ist. Also man kann bis heute nicht genau sagen, wie man das konkret einteilen kann. Okay, hier reicht eine Single-Session von 60 Minuten mit Aufklärung und Heilungsprogramm und hier wäre es vielleicht doch wichtiger, bei Person XY, die vielleicht doch Angst hat, sich vielleicht zu bewegen, weil das Knie dann knackt bei Bewegung, wenn die jetzt einen Crepitus hat bei der Kniearthrose mit einhergehend. Nur als Beispiel jetzt. Und ist dann dennoch inaktiver und die braucht vielleicht dann doch oder er braucht vielleicht dann doch mehr Therapie. Es gibt bis heute ist noch nicht so das Nonplusultra an Einteilungskriterium, was wir hier vornehmen können. Aber ich denke, da wird bestimmt auch in Zukunft noch ein bisschen was kommen. Und sehe das genauso wie du, dass man da schon auch unterscheiden muss. Ich denke aber auch so am Umkehrschluss, und es muss jetzt nicht nur diese 6 Beschwerdebilder betreffen, dass wir auch bei anderen Beschwerdenbildern, siehe Unterrückenschmerz, der jetzt immer noch als unspezifischer Unterrückenschmerz bezeichnet wird, auch der ist meines Erachtens deutlich übertherapiert Und wir versuchen da immer noch, die Leute dann vielleicht auch zu oft bei uns zu haben, um sie zu beeinflussen, anstatt sie einfach vielleicht mal rauszuschicken, damit sie selber in Anführungsstrichen mit sich klarkommen und nur bei Rückfragen zu uns zurückkommen. Es steht und fällt wahrscheinlich dann auch mit der Kommunikation, wie
100%, ja.
Gut kommen die Sachen, die wir sagen, dann bei den Leuten an, was verstehen sie darunter und was können sie dann auch wirklich anwenden.
Ja.
Dementsprechend wäre so eine Art Feedback, Follow-up anhand eines Fragebogens, Telefongesprächs oder nochmal Kurztermins vielleicht schon dann ganz sinnvoll, so als Vorschlag für die Lösung. Vielleicht hören ja einige zu,
die das mitentscheiden können.
Die das politisch mitentscheiden können. Wie auch immer. Ich denke, da bewegen wir uns in eine sehr interessante Richtung, wohin das geht. Auf der anderen Sicht gibt es, oder auf der anderen Seite gibt es bestimmt aber auch Beschwerdebilder oder Verletzungen, die einer Rehabilitation eher, die da eher bedürftig sind, zum Beispiel Kreuzbandverletzungen oder Traumata nach einem Sturz, zum Beispiel, wenn die Schulter luxiert war oder auch die Kniescheibe luxiert war oder nach einem Eingriff an der Hüfte, wie auch immer, um eben wieder die Funktion herzustellen. Und ich denke, sobald ein Funktionsverlust da ist, und da sollte man auch unterscheiden, Funktionsverlust, da sind wir Physiotherapeuten eigentlich in der Rehabilitation ganz gut, diese Funktion wiederherzustellen. Das muss auch nicht schwierig sein. Die Rehab kann hier auch sehr einfach sein, meines Erachtens. Aber hier ist es dann schon auch nochmal ein bisschen unterschiedlich und sollte man aus einem anderen Gesichtspunkt betrachten, finde ich. Also man kann da schon unterscheiden zwischen Schmerzoptimierung und Funktionsoptimierung. Natürlich geht beides irgendwie manchmal einher. Allerdings sind wir Physios meines Erachtens viel stärker darin, Funktionen wiederherzustellen, als Schmerzen direkt wegzumachen oder auch auf lange Sicht immer wieder wegzumachen oder das ein Versprechen zu geben, dass sie wegbleiben.
Ja.
Ist ja auch immer das, was wir hören von unseren Patienten. Sie wollen, wie bleiben die Schmerzen weg? Sind sie für immer weg dann? Kommen sie wieder? Naja, das ist was, das kann Physiotherapie, kann da schon Einfluss nehmen und ist auch gut, dass wir da Einfluss nehmen können. Aber in Sachen Funktion und Wiederherstellung der Funktion nach einer Verletzung, wie zum Beispiel einem Trauma am Knie, sind wir deutlich besser und sicherer und können mit einer höheren Gewissheit sagen, okay, da können wir dir auf jeden Fall mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit helfen. Weil Schmerz ist das, gerade wenn der auch länger besteht, schon nicht ganz so easy, weil eben so viele Sachen da dazugehören und die Natur von Schmerz so multifaktoriell ist.
Ja, da bin ich voll und ganz bei dir. Ich finde, das hast du echt gut zusammengefasst. Genau, gerade durch die Multifaktorialität des Schmerzes im Vergleich jetzt zur reinen Funktion, wo relativ simpel gehandhabt wird in der Reha,
ja,
ist es halt auch oft so, dass Leute sich zwar eine Schmerzfreiheit wünschen, aber ja, dadurch, dass da einfach mehr Faktoren mit reinspielen, ist halt nicht so einfach zu erwarten ist, wie jetzt zum Beispiel deinen Kraftwert zu steigern,
ja,
dich wieder zum Joggen zu bringen,
ja,
whatever. Tja.
Genau, und dann haben wir einige Kommentare bekommen, auf die wir jetzt noch eingehen, zu dem Thema Rehab einfach machen. Bevor wir dann auch das Ganze dann abschließen. Wir wollen auf jeden Fall einen Kommentar mal hervorheben, der uns aufgefallen ist und der euch auch sehr gefallen hat, bezüglich dem Meme, was wir gepostet haben. Ja, also wir haben da dieses Meme gepostet, ich erkläre das vielleicht einfach, falls du es nicht gesehen hast. Da geht es um eine sexy Frau, zumindest sieht sie so aus, und die flüstert jemandem ins Ohr, sieht aus wie ein Männerohr. Ich klicke einfach mal kurz drauf, muss mir selber noch kurz anschauen. Okay, ob die Frau sexy ist, weiß ich jetzt nicht. Ich revidiere. Zumindest ist ihr Lippenbild ganz ansprechend. Okay, die Aussage war,
halt kurz, worüber redet er? Was für eine
Stimme. Ja, ich hab gerade eben ein anderes Meme gemacht. Und du weißt, was ich meine. Das kommt auch noch. Ihr könnt euch auf ein weiteres Meme freuen.
Herrlich.
Ja, und da sind eigentlich beide Frauen sind da sexy drauf auf dem anderen Meme. Ja. Ja. Also man darf jetzt nicht Unterschiede machen.
Mit die Rote.
Okay. Eine einzige Physiositzung kann genauso wirksam sein wie sechs und mehr, wird eben in das Ohr geflüstert. Unten habe ich es dann noch in den Kleinen hinzugefügt, was denn die Inhalte in dieser Beschwerde, also wie die Beschwerdebilder konkret dabei aussehen bei dieser Untersuchung. Und dann ein Bild unten drunter ist eben die Gänsehaut. Sieht aus wie ein Arm vom Physio und drüber so ein paar Emojis, die sich quasi an die Wangen fassen und erschrocken ausschauen. Ne? Und dann war eben das war eben die Beschreibung, die Caption, One and Done, Fragezeichen. Wie denkst du darüber? Teile deine Gedanken mit uns und wir diskutieren sie in unserer nächsten Podcast-Folge. Das ist das, was wir auch jetzt tun. Und dann kam ziemlich cooler Kommentar. Und da steht, na klar, es kommt darauf an, was der Klient umsetzt. Wenn er in die Eigenverantwortung geht und wir als Therapeuten ihm diese auch übergeben, also ihm nicht das Gefühl geben, dass wir die Lösung des Problems sind, würde das den größten Teil der Behandlung überflüssig machen. Dann kam eine Antwort darauf, leider will heutzutage niemand die Eigenverantwortung übernehmen, die jetzt relativ strikt darüber kam. Und dann kam noch eine weitere Antwort darauf, das stimmt nicht, man muss es nur vermitteln können, wenn der Patient sein Gesundheitsproblem versteht. Ist der eine oder andere willig, dies aktiv anzugehen? Kann man natürlich auch nicht pauschalisieren, aber prinzipiell zu sagen, dass leider niemand mehr Eigenverantwortung übernehmen will, finde ich falsch. Also wollen wir doch vielleicht gerade mal diesen Kommentar aufnehmen. Benni, was ist da deine Meinung zu, beziehungsweise wie findest du hier diesen Austausch?
Ein super Kommentar. Es ist tatsächlich ja oft so, dass wir Therapeuten Patienten gerne öfter sehen würden, ja, wie es vielleicht wirklich nötig ist und sie so in eine gewisse Abhängigkeit treiben und quasi uns als Problemlöser darstellen und nicht als Art Coach, der ihnen hilft, ihr Problem selbst zu lösen.
Ja.
Ich glaube, da würdest du auch mitgehen.
Ja, definitiv.
Und dann würde ich schon auch sagen, dass der letzte Kommentar recht hat. Das stimmt für mich auch nicht so, dass keiner mehr Eigenverantwortung übernehmen will.
Ja.
Es wird sich halt viel zu wenig Zeit im Gesundheitssystem genommen, wirklich Sachen klar zu kommunizieren. Und das hört man ja auch immer öfter, dass Leute in 5 Minuten durchgespeist sind. Selbst die 20 Minuten, die wir haben, finde ich, reicht oft einfach nicht aus an der Menge, die jemand eigentlich an Informationen erhalten müsste und diese dann auch noch verarbeiten zu können. Mhm. 20 Minuten ist oft schon relativ sportlich. Deswegen, wenn man das gut kommuniziert bekommt und wenn der Patient sich vielleicht auch selber ein bisschen damit befasst, dann glaube ich schon, dass viele Leute Eigenverantwortung übernehmen können.
Definitiv. Das hast du ziemlich cool zusammengefasst. Also da gehe ich zu 100% mit. Wir erleben es ja auch hier häufig, dass die Leute bereit sind, Dinge zu tun, umzusetzen. Dann gibt es ja auch Tools, die dabei helfen können, ob das Apps sind oder ob das klassisch ist, wo man Männchen auf den Zettel malt und die Übung durchführt. Und dann bei Rückfragen beim nächsten Termin dann nochmal durchgehen kann. Ne, ob das jetzt 3x20 Minuten sind, die dann auf die 60 kommen oder wie hier in der Untersuchung 60 sind. Und es ist oftmals ja auch relativ simpel. Ne? Rehab ist in der Regel auch einfach, wenn man es denn auch einfach mag und einfach kommunizieren mag. Das heißt nicht, dass das, was wir tun, sehr platt ist und sehr einfach ist aus Therapeutensicht. Weil der Spruch, einfach ist am schwierigsten, kommt ja nicht von ungefähr. Man lässt ja mit Absicht die ganzen komplexen Themen oder Dinge weg, die unnötige Ressourcenverschwendung sind. Und die Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit der Patienten, die Erwartung der Patienten gegenüber der Therapie, das muss ja alles mit einbezogen werden und abgeklärt werden und eben kommuniziert werden. Und das ist das, wo wir auf jeden Fall dran arbeiten müssen. Natürlich eben auch an diesem Zeitfaktor, der jetzt nicht irgendwie zu beeinflussen ist oftmals, wofür wir aber auch hier ja schon ein paar Lösungsvorschläge haben, dass man da einfach noch besser wird, beziehungsweise noch genauer wird und sich noch mehr auf die einzelnen Patienten einlassen kann, weil es ist einfach unterschiedlich, was die Leute brauchen. Nicht jeder braucht auch ein Übungsprogramm, manchen kann man auch einfach sagen, okay, du hast jetzt hier Beschwerden und die wurden wahrscheinlich vermehrt dadurch ausgelöst, weil du gewisse Dinge wie zum Beispiel Rennen zu oft, zu schnell, zu viel gesteigert hast, dann musst du jetzt nicht irgendwie deine Glutes besonders auftrainieren, damit das nie wiederkommt, sondern ist vielleicht dann doch eher die Belastung selbst das Thema oder die Aktivität selbst das Thema. Fahr dich ein bisschen zurück, mach meinetwegen ein bisschen Pause und gewährleiste oder gib dir genug Zeit für einen Wiedereinstieg. Ja, allein das, allein dieser Snippet an Informationen kann da schon viel zielführender sein, wie ein Glute-Workout mit Hip-Thrusts und Abduktion, Adduktion, Core-Übungen und motorischer Kontrolle, dies, das, Ananas. Das ist all das, was Rehab viel zu komplex macht. Rehab kann viel einfacher sein, wie wir oftmals denken und uns das auch wünschen. Wir müssen da auch keine x-beliebigen Fortbildungen machen, damit wir das wissen oder kennen, weil gesunder Menschenverstand funktioniert meines Erachtens so. Und den setzen wir vielleicht in unserer Physio-Bubble dann oftmals noch zu selten ein. Finde ich persönlich, war jetzt meine Meinung dazu, aber ich denke, das ist ein Punkt, der sehr wichtig ist. Gut, dann haben wir noch ein paar weitere Kommentare. Vielleicht willst du noch ein, zwei raussuchen und dann nehmen wir die auch noch mit auf.
Ja, Edukation über den natürlichen Heilungsverlauf und Beratung für den Umgang mit Problemen ist oft der Bringer, hat jemand geschrieben.
Ja, das schließt quasi genau an das an, was ich gerade gesagt habe. Ne? Man erklärt im Endeffekt, was vorliegt. Ob man das jetzt aus neurophysiologischer Sicht machen muss, das frage ich mich immer, weil viele juckt ja auch gar nicht, wie Schmerz dann neurophysiologisch funktioniert und ist auch oftmals wahrscheinlich gar nicht so notwendig, dass sie wissen, dass hier Nozizeptoren hypersensibel sind oder sowas. Das ist ja lax. Im Endeffekt wichtig ist, dass die in dem betroffenen Gebiet momentan auf Grundlage ihrer Aktivitätssteigerung, was wir gerade im Beispiel hatten, jetzt vermehrt Schmerzen haben, die Struktur sich aber voraussichtlich wieder toll erholt, genauso wie der Rest des Systems. Und das liegt eben dann auch mitunter an gewissen regenerativen Kapazitäten, also wie regeneriere ich mich, wie denke ich über meinen Schmerz, wie gelernt bin ich gegenüber meinem Schmerz, also wie viel Aufmerksamkeit gebe ich in dieses betroffene Gebiet und teste immer wieder, ob ich Schmerzen habe oder nicht und habe vielleicht auch zu viel Respekt vor gewissen Bewegungen, die dann wehtun, weil ich denke, okay, ich mache noch mehr kaputt. Das sind alles Sachen, die unter dann Education und Beratung fließen sollten, wie man eben damit umgeht und dann vielleicht auch so ein kleiner Leitfaden, was man denen mitgeben kann, wie man wieder zurück zu dieser Aktivität kommt. Deswegen finde ich diesen Kommentar ziemlich cool,
ja,
kurz und knapp zusammengefasst und ist genau das, was ich versucht habe, gerade auszudrücken.
Ja, genau, würde ich mich anschließen. Im Prinzip sollten wir uns einfach viel mehr Acht drauf geben, den Leuten wieder Selbstvertrauen in ihren Körper zu schenken. Und wenn derjenige das anhand von physiologischen Heilungsverläufen braucht oder einfach sich zu bewegen,
ja,
einfach mit einer Art graded exposure an den Schmerz, also immer wieder ranarbeiten an den Schmerz benötigt, dann ja, sollten wir quasi ihm da unterstützen oder zur Seite stehen, ihn wieder in die Aktivität zu bringen.
Definitiv. Und es ist immer unterschiedlich, weil die Leute, die zu uns kommen, genau, die liefern uns auch immer unterschiedliche Informationen.
Ja.
Und man sollte jetzt nicht, finde ich, als Physio oder irgendein anderer Heilmittelerbringer, also ich rede immer von Physios, aber...
Wir kommen gleich noch zu einem.
Ja.
Zu einem anderen Heilmittelerbringer.
Ja, ich bin gespannt. Wir sollten nicht irgendwie unser Ding durchdrücken. Ja. Hatte ich so eine Flipchart nebendran und habe versucht, jedem Nozizeption zu erklären. Da war ich der größte, also meines Erachtens habe ich mich da richtig toll gefühlt. Wow, ich war hier bei Lorimer Mosley auf der Fortbildung und weiß jetzt endlich, wie Schmerz funktioniert und warum die Leute Schmerzen haben. Das ist gut für mich als Physio, es zu wissen, und das ist auch mega wichtig. Aber die Leute, die brauchen diese Info nicht, die geben dir als Physio, meines Erachtens, die Info, die sie brauchen. Man muss nur gut zuhören und genau zuhören und versuchen, das in simpler Sprache aufzunehmen. Und manchmal reicht es auch, wenn man gar nichts dazu sagt, sondern nur zuhört und versucht, das Gesagte wiederzugeben in vielleicht eigenen Worten. Und dann passiert manchmal auch eine Art Veränderung ihres persönlichen Mindsets und sie beginnen, sich selbst zu reflektieren und ihre Denkweise. Und dann hat man oftmals die Möglichkeit, darauf aufzubauen und Informationen mitzugeben. Lieber weniger, anstatt zu viel hier.
Ja.
Und ich denke, damit, zumindest aus meiner persönlichen klinischen Expertise oder Erfahrung, fährt man ganz gut und stellt sich auch nicht über den Patient drüber, sondern ist da eher auf einer Wellenlänge und kommuniziert in seiner oder ihrer Sprache.
Ja. Was ja auch wieder sein Selbstvertrauen steigert.
Absolut.
Ja. Weil es ist einfach authentischer, wenn man Leute auf Augenhöhe begegnet und nicht irgendwie sich darstellt.
Richtig, so wie ich es damals gemacht habe mit der Flipchart.
Ich glaube, das hat jeder von uns. Es ist halt auch ein krasses Wissen, was wir da haben, aber ich bin da 100% bei dir.
Ja.
Das braucht man eigentlich fast nie.
Gell?
Ja. Die Christina hat sowas geschrieben, um auf den anderen Heilmittelerbringer zurückzukommen. Sie hat geschrieben, same feeling, wenn meine Therapeutin für seelische Angelegenheiten mir sagt, dass sich 50% des Behandlungserfolgs bei Psychotherapie auf dem Weg zum ersten Termin ereignet.
Wow.
Ja. Das ist...
Gibt es da Zahlen dazu? Das wäre echt interessant.
Das wäre echt interessant. Ja. Müssen wir, vielleicht teilt die liebe Christine ja ihre Therapeutin mit uns, dann können wir da mal abfragen, ob die Science hat. Ansonsten können wir auch selber mal suchen.
Ja, kannst du das vorstellen?
50% ist schon knackig, aber sicher ein zweistelliger Prozentbereich kann ich mir schon gut vorstellen.
Ja.
Viele setzen sich halt auch gar nicht mit sich selbst auseinander. Mit sich selbst und ihren Science, in dem Fall jetzt seelischen Angelegenheiten, wie sie Christina schreibt, oder halt in unserem Fall mit körperlichen Angelegenheiten.
Ja.
Weil sie nehmen sich gar nicht den Rahmen, sich mal zurückzuziehen und in sich reinzuhören. Und dann sind halt permanent irgendwie anderweitig beschäftigt, oder?
Ist so, ja.
Würdest du auch sagen, oder?
Ich meine, wir Physios sind ja auch, man sagt oft, oftmals hört man ja den Satz von anderen Kollegen, wir sind auch Psychologen. Manche sagen auch, wir sind nicht Psychologen, was ich auch sehr interessant finde. Aber ich denke, egal was wir tun, sobald du mit Menschen zu tun hast,
bist du Psychologe?
Bist du in irgendeiner Art und Weise in einem gewissen Austausch,
ja,
der sich eben auf den mentalen Zustand auswirkt, in welcher Form auch immer. Ne? Dementsprechend macht es schon Sinn, sich darüber auch mal mehr Gedanken zu machen, was das eigentlich bedeutet. Und das kann damit anfangen, dass man jemanden begrüßt und ihm in die Augen schaut und ein lockeres Grinsen drauf hat.
Safe, ja.
Ne? Oder die Leute anzuschauen im Gesicht und zu sehen, okay, wie könnte ihre Stimmung heute sein? Und dann ist das, ist der Beginn vielleicht doch kein lockeres Grinsen, sondern eine andere Ausstrahlung. Ja, und ich denke, das alles ist Kontext und oftmals wird ja auch gesagt, Kontext ist unfassbar stark, unfassbar wichtig. Wir sehen das in zig Untersuchungen, dass das eigentlich so bei Schmerzreduzierung mit der wichtigste Einfluss ist.
Ja.
Dementsprechend ist das schon ein großes Thema, was wahrscheinlich noch zu wenig Bedeutung bekommt.
Viel zu wenig, ja.
Wie wir uns selbst als Physios darstellen, ne?
Ja. Wie war, ein kurzer Exkurs, wie war deine Psychologie-Ausbildung? Deine Physio-Ausbildung?
Also ja, ich wollte erst direkt fragen, welche.
Ah, du hast noch eine weitere gemacht.
Nein, habe ich nicht. Aber okay, gut, dass du gefragt hast wegen. Ja, es war sehr abstrakt, um ehrlich zu sein. Ne?
Ja.
Ich war tatsächlich in einem Praktikumseinsatz, da hat man mal einen Einblick bekommen, aber auch das war eher gut, man hat bewegungstherapeutische Sachen mit denen gemacht. Es war für mich ein bisschen erschreckend, weil ich diese psychologische Einrichtung gesehen habe und gedacht habe, wow, das sieht aus, sieht trist aus in dieser psychologischen Einrichtung. Also ich wäre nicht gern dort, sagen wir es mal so, wenn ich eine psychologische Beschwerde hätte. Ja.
Gibt es aber sicher auch.
Ja, bestimmt. Ja, absolut. Ja, also ich konnte nicht viel mitnehmen, um ehrlich zu sein, aus Psychologie im Unterricht. Vielleicht habe ich auch einfach nicht genug gelernt oder es zu wenig praktisch angewandt oder mich zu wenig dafür interessiert. Wahrscheinlich eine Kombination aus allem. Es wurden eben die Beschwerdebilder da abgefragt.
Ne? Ja.
Und das war's, dann hat man seine Prüfung gehabt und dann.
Ja, war bei mir ähnlich. Der quasi wirklich die Tragweite des Themas Response leider nie so richtig durchgesickert.
Ja.
Ja. Schade eigentlich.
Finde ich auch. Gut, ich denke, jetzt sind wir ein bisschen in die Tiefe gegangen, haben ein paar Kommentare aufgegriffen. Erstmal vielen Dank, dass ihr euch so mit uns auseinandergesetzt habt und hier fleißig kommentiert habt. Ist immer schön, wenn man hier so einen schönen Austausch bekommt mit vielen Kolleginnen und Kollegen. Das bringt uns alle auf jeden Fall deutlich weiter, vor allem wenn es dann auch detailliert ist und detaillierte Fragen oder Aussagen getätigt werden, finden wir das auch immer super. Natürlich wissen wir auch, dass Instagram jetzt immer relativiert werden muss und wir legen da auch jedes kein Wort auf die Goldwaage oder so. Wir versuchen das immer aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Ich denke, das ist auch sehr wichtig und ich hoffe, das macht ihr mit uns genauso und auch mit der heutigen Folge so. Also es ging um das Thema Rehab einfach machen. Hast du noch ein paar letzte Worte, wie man Rehab einfach machen kann und was, auf was man auf jeden Fall achten sollte dabei?
Als Patient jetzt oder als Physio?
Du darfst die Frage, wie du willst.
Wie ich will.
Ja.
Ja. Geht auf die Leute ein. Sowohl du als Therapeut als auch du als Patient. Geht aufeinander ein. Sagt, was ihr denkt. Sprecht mehr aus. Habt Spaß dabei, was ihr gemeinsam erarbeitet und macht. Das würde ich gerne als Letztes sagen. Du hast auch mal was Science-Technisches.
Ja.
Ja.
Ja, also ist in der, wenn ihr in das Paper reingeht, steht in der Discussion Summary of Findings und das ist ziemlich interessant, finde ich. Und das kann bei vielen Beschwerdenbildern schon auch einfach angewendet werden, finde ich. Und wenn man das schafft, zu verinnerlichen und das in die klinische Praxis umzusetzen, ist man schon meines Erachtens ein Stück weiter. Und da geht es einfach um Patientenedukation, um Förderung des Selbstmanagements, um das Erwähnen eines gesunden Lebensstils, weil das ist eben auch ein riesen Einflussfaktor, was die Leute außerhalb der Physiotherapie machen oder was, wie sie darüber denken, was sie von Physiotherapie erwarten, was sie für eine Therapie überhaupt wollen, was sie sich von der Therapie selbst erwarten. Das sind alles Sachen, die man abgeklärt haben sollte. Und Rehab ist an für sich einfach, wenn man mit seinem Patient auf einer Wellenlänge ist. Das ist das, was du gesagt hast, dass man Gedanken offen ausspricht, mit ihnen redet, um zu versuchen abzuchecken, okay, wo können wir synchron werden, wo können wir synchron sein und vorsichtig Dinge vorschlägt, um sich gemeinsam in eine Richtung zu bewegen, die sinnvoll ist. Und dann benötigt es auch oftmals uns Physios nicht mehr, auch wenn wir gerne uns abfeiern würden für irgendwelche krassen Sachen, die wir mit ihnen machen oder krassen Übungen oder krasse Techniken in der manuellen Therapie oder was weiß ich, andere Heilmittelerbringer legen da Blutegel drauf oder hauen die in irgendwelche, was weiß ich, was es noch für Sachen gibt, Maßnahmen rein, die es eigentlich gar nicht bedarf. Und hinsichtlich dessen, denke ich, hört genau zu, was die Patienten wollen, was sie denken. Bringt sie vielleicht dazu, sich, wenn die Gedanken vielleicht etwas irreführend oder nicht so förderlich sind für den Heilungsverlauf, gewisse Denkmodelle zu hinterfragen und gebt ihnen Tipps, wie sie wieder dahin kommen wollen, wo sie hinwollen, also was ihre Ziele sind und orientiert euch dann auch an ihren Anforderungen, Bedürfnissen und ihrer Ausgangssituation. Im Großen und Ganzen beschreibt das jetzt, wie gesagt, ein paar Beschwerdebilder, bei weitem nicht alle und man muss da durchaus differenzieren. Ansonsten hoffen wir, es gab dir einen schönen Einblick, indem wir unsere Gedanken mit dir geteilt haben und hoffen auf freudigen weiteren Austausch und viele weiteren Folgen hier bei der Physio Coffee Break. Hab noch einen schönen Tag.
Jo, macht's gut.
Tschüssi. Wir hören uns dann bald. Pause. Okay.